Hallo David.
Hallo Robert. Na, altes Haus.
Klar, super, ne? Wie ist die Stimmung?
Ey, 201. Folge. Dann habe ich mir natürlich das Feedback aus der letzten Woche durchgelesen von Leuten, die gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so. Aber auch Leute, die sich beschwert haben durchaus über so Kleinigkeiten. Naja, so, dass du zum Beispiel Opern nicht leiden kannst, ist durchaus aufgekommen.
Ernsthaft? Dass ich Opern nicht leiden kann, ist ein Problem?
Wie kann es sein, dass wir Tony Surroundi in der 200. Folge nicht mal, also namentlich erwähnt haben, aber es gab auch Leute, die geschrieben haben, Stadt, Land, Fluss wollen sie jetzt in jeder Folge haben. Das macht aber tatsächlich auch mir immer Spaß. Da sind wir wirklich wie zwei kleine Buben, die sich dann früher im Sandkasten getroffen haben und dann aber zanken. Aber am nächsten Tag sagen die Eltern, komm, triff dich doch nochmal mit dem. Und dann trifft man sich und dann ist es doch irgendwie wieder geil. Aber am Ende sagt man, jetzt ist aber auch wieder gut. So ist es.
Findest du? So denkst du über mich?
Nein.
Ich gehe jetzt.
Ich habe dir sogar ein Geschenk geholt. Robert, ich hole das jetzt mal. Ich kann es dir heute nicht persönlich geben.
Was Süßes?
Warte mal.
Mit Schokolade? Was zum Spiel?
Nein, ich hole das mal.
Okay. Du hast was mitgebracht, was du mir nicht geben kannst. Okay, Leute, wir sind heute remote und ich sehe, wie David seinen Platz verlässt. Und er kommt gleich mit etwas wieder, was mich hoffentlich in vollster Form überraschen wird. Er hat auch nicht gehört, was ich jetzt gesagt habe. Ich hätte auch Schindluder sagen können, aber ich habe nur meine Spannung zum Ausdruck gebracht, während du
was
es geholt hast.
Was redest du denn da?
Eintrittskarten für AC/DC?
Für den ADAC habe ich die Eintrittskarten geholt, damit du dein Auto...
Geil.
Nee, pass mal. Also hier in der Tüte siehst du es noch nicht. Ich mache es aber mal auf. Habe ich nämlich neulich habe ich gesehen, dass es das jetzt gibt.
Eine Brotato!
Ich habe den Brotato-Plüschi geholt im Internet.
Geil!
Habe ich gesehen, dass die jetzt neu zu haben sind.
Ja, und
ein Collectors Toy.
Mit MPs.
Genau.
Geil.
Den gebe ich dir nächstes Mal.
Den Charmeur. Ist der einzige Charakter, den ich mit MPs spiele. Den Charmeur.
Es war bei uns ja jetzt ja wahnsinnig stressig wegen privaten Dingen und so sehr, dass meine Frau hatte ja Geburtstag die Tage und
wir haben gesagt, ey, das habe ich versäumt.
Wir verschieben den Geburtstag und feiern den jetzt am 14. nach, am Valentinstag, weil einfach, ich konnte mich um nichts kümmern. Ich hatte kein einziges Geschenk. Ein Tag später kommt in der Post der Brotato-Plüschi an und Carly steht da und sagt, ich krieg kein Geburtstagsgeschenk, aber du hast für Robert die Zeit gehabt, einen Potato-Plüschi zu bestellen. Da bin ich ehrlich gesagt in Erklärungsnöte gekommen.
Wer hat hier die längere Beziehung am Laufen, verstehst du?
So, genau.
Also, außerdem habe ich dir ja auch schon mal die Meerjungfrau mitgebracht in der Mina Lima-Version. Hast du da eigentlich jemals reingeguckt?
Klar, habe ich mit der Kleinen auch vor allen Dingen. Wir hatten, wer abends, wenn ich der Kleinen irgendwie, wenn ich sie ins Bett bringe, die soll ja immer so ein bisschen Deutsch lesen und dann machen wir das zusammen. Also die Bücher sind in Einsatz gekommen.
Oh, cool. Ey, eine Brotato. Danke.
Bitte, gebe ich dir beim nächsten Mal.
Ich Bock drauf. Ich habe es durchgespielt die Woche.
Durchgespielt? Kann man das überhaupt durchspielen?
Naja, du kannst ja alle Items freischalten und alle Charaktere. Und ich habe alle Items freigeschaltet und alle Charaktere auf einer, nicht auf der fünften Schwierigkeitsstufe, durchgespielt.
Ja.
So, hat euch aber 105 Stunden Spielzeit gekostet. Ja, das ist mein Go-To-Ich-Komme-Runter-Spiel. So, Leute.
Dann kannst du das jetzt damit machen. Damit...
Herzlich willkommen zu zwei
wie Pech
und Schwafel.
Jetzt hast du kurz überlegt.
Ja, ich war so.
Was nochmal?
Du warst so kurz abgehakt. Ich wollte so drauf, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber es passiert. Leute, wir haben für euch heute Gutes und Schlechtes mitgebracht.
Gutes und Schlechtes?
Gutes und Schlechtes für zu Hause und fürs Kino.
Und wir haben Trailer letzte Woche geguckt, der Super Bowl. Hast du Super Bowl wieder geguckt dieses Mal?
Ich habe 9 Jahre jetzt geguckt und dieses Jahr dachte ich, weil mit Kind ist wirklich Schlafen ein so kostbares Gut geworden, dass ich das wirklich immer planen muss. Und ich habe gedacht, pass auf, das kleinste, super süße, inzwischen nicht mehr Schreikindwesen, sondern ganz, ganz happy. Ganz viel lachend, ganz viel goldenen Sternstaub verstrahlend und wirklich eine Sonne. Wacht aber immer nachts so zwischen 3 und 4 auf einmal. Da gibt es dann was zu trinken und alles, was dazu gehört. Und da habe ich drauf gesetzt, komm, dann gucke ich, welche Trailer sind raus und dann stehe ich auf und dann arbeite ich die ab. Kam aber nichts, weil in den letzten Jahren war es schon so, dass die großen Trailer, die wurden im Vorfeld in der Woche veröffentlicht. Dann dachte ich jetzt, okay, was Kleineres. Ich hatte noch so Megan auf dem Plan, könnte was kommen. Vielleicht macht Mission Impossible noch was. Oder so Filme aus der zweiten Reihe. Aber tatsächlich kam gar nichts Großes mehr. Außer das, was wir letzte Woche schon zu Gesicht bekommen haben. Ergo, ich habe nicht geguckt. Es muss ja auch bei dem Punkteverlauf nicht besonders spannend gewesen sein und arbeitstechnisch ist auch nichts abgefallen und Kendrick Lamar ist jetzt auch nicht meins. Also ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. kein Super Bowl dieses Jahr geguckt zu haben. Nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr auf jeden Fall wieder, weil dann gibt's ja Kindergarten und Co. So, da lässt sich das alles besser managen.
Ja, es gab so kleine Sachen zu Lilo und Stitch, nochmal was zu Thunderbolts, bei dem ich jetzt auch immer noch nicht schlauer bin.
Ja, aber da hatten wir schon zwei Trailer vorher, so ein dritter Trailer ist jetzt halt nicht das Ding, ne?
Tatsächlich waren dann aber zwei dabei letzte Woche, die wir schon angekündigt hatten. Einmal Jurassic World Rebirth und First Steps beziehungsweise Fantastic Four. Lass mal über den ganz kurz sprechen. Bei dem hatte ich nämlich mal wieder das Gefühl, dass wenn du Marvel-Fan bist, dann, ich hatte irgendwo gelesen, da hatte jemand das sehr gut beschrieben, the bare minimum ist das schon das absolute Maximum. Und so empfand ich diesen Trailer, der zeigt so ein bisschen 60er-Jahre-Vibes, der zeigt so ein bisschen die Fantastic Four, zeigt so ein bisschen, wie sie interagieren. Man sieht ein bisschen was vom großen Bösewicht. Der war dann zu Ende und ich dachte, weiß ich nicht. Irgendwie so richtig Lust hat es jetzt nicht darauf gemacht. Also den fand ich erstmal eher so, ich weiß, habe gar nicht verstanden, wo die ganzen positiven Reaktionen herkamen. Ich will den gar nicht verteufeln, weil ich glaube, dieser erste Teaser zeigt halt noch nicht wirklich was. Und so richtig drauf schließen kann man heutzutage ja auch nicht mehr auf die Qualität der Filme. Aber bei mir hat es noch nichts bewirkt.
Also ich mag den Look, so 60er Jahre mag ich wirklich gern, die Fantastic Four, so wie ich sie kannte, und wurde überhaupt schon eine Figur, Captain America wurde soweit zurückerzählt, aber die meisten Figuren reichen ja dann gar nicht so zurück in so ein anderes Jahrzehnt auf der Erde, und deswegen, ich mag erstmal den Look, ich sehe Pedro Pascal gerne und vor allem Ewan Moss Backrack, und da ist natürlich so eine Ironie drin, wenn du The Bear-Fan bist und du siehst ihn als The Thing dann diese Soße abschmecken, dann hörst du im Hintergrund schon Cousin, Cousin, und den sehe ich halt gerne, Vanessa Kirby, und ich finde so, diese Konstellation fühlt sich so ein bisschen nach Familie an, das Baxter Building. Ich hoffe einfach, dass das ein Film ist, der für sich stehen darf und die einführt. Und ich mochte die Fantastic Four schon immer. Ich glaube, es ist neben Spider-Man. Ich bin groß geworden mit Superman und dann Spider-Man in diesem Comic mit Iceman und irgendeinem hitzigen Typen, glaube ich. Und immer den Fantastic Four. Und ich fand immer schon dieses Dänen oder The Thing mit seiner Kraft total cool. Und Johnny the Flame, für mich ist das so eine Kindheitskombo. Ich mochte ja sogar die Jessica Alba-Variante. Also mit Jessica Alba und wie sie alle hießen. Deswegen bei die Fantastic Four, das sind beides Trailer, über die wir reden werden, wo ich ein bisschen durch eine Fanboy-Brille gucke. Die ist in diesem Fall gar nicht Marvel, sondern ausschließlich die Fantastic Four. Die mag ich total gerne und deswegen schauen wir mal. Ich bin da offen.
Du meinst Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde?
Ja, warte mal, das war nämlich Iceman, der ist immer auf der Eiswelle geritten.
Genau,
und dann
und Firestar, das war genau, eine Dame, die irgendwie sowas kann.
Genau, so ein Hitzemensch war noch am Start, ja.
Lief in den 80ern bis in die 90er rein, beziehungsweise ab den 90ern auf RTL Plus. Ja, das waren doch Zeiten. Ja, ich kann das nicht unterstreichen, ich bin eher so der X-Men-Fan gewesen, aber Fantastic Four, also sie zeigen ja skurrilerweise von Reed Richards die Kräfte nicht, der ja so diese Elastikkräfte hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es daran liegt, dass da die Effekte vielleicht noch nicht fertig sind oder vielleicht ist da auch irgendwie was mit. Gucken wir mal, was da kommt.
Zu deinem X-Men hast du mitbekommen, dass Production.com oder Productionbox oder wie die Seite heißt, .com, geschrieben hat, dass sie im Oktober schon drehen wollen, viel früher als die meisten gedacht haben. Das könnte was? Der erste Film nach Avengers 6 werden, das Reboot von X-Men.
Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Solange sowas nicht über Hollywood Reporter oder Variety kommt, kann ich das immer nicht so richtig ernst nehmen. Gerade diese Production-Starts, die werden vom Hollywood Reporter eigentlich immer ganz gut übernommen und die schreiben in der Regel keine Scheiße. Deswegen habe ich nicht gelesen. Also kann sein, aber es wäre so skurril, weil ja eigentlich noch so ein paar andere Sachen ausstehen. Ne? Diese Armor Wars, den soll es ja mal geben. Das ist ja mittlerweile ein Running Gag geworden, wo Don Cheadle eigentlich als War Machine die Hauptrolle übernehmen sollte. Aber nachdem Secret Wars mit Samuel L. Jackson so nach hinten losgegangen ist, haben sie das wohl jetzt verschoben. Blade, auch immer noch nichts passiert. Also eigentlich haben sie genug zu tun, aber wahrscheinlich wollen sie die X-Men auch in den Avengers-Film mit reinquetschen. Ich gucke mal. Und dann gibt es ja immer noch die Fragen, was machen sie jetzt? Hast du das gelesen? Das kam nämlich die Tage auch auf, dass Jonathan Majors das überlegt wurde, ihn wieder zurückzuholen. Also auch da, Quelle, weiß ich nicht. Aber solche Nachrichten geistern halt dann durchs Internet. Und es ist schräg, was man da zum Teil liest. Aber sag doch mal.
Ich schicke dir nur kurz auf einen ganz, ganz kurzen Wege, hast du einen Link bekommen von productionlist.com. Da ist Untitled X-Men Reboot Feature Film Shoot Date October 6, 2025 London, England, United Kingdom. Also da ist tatsächlich, die Seite listet für gewöhnlich alle Filme und deren geplante und geblockte Drehzeiträume, wann das losgeht. Hast du das nur zu meiner, hat zwar keiner aufgegriffen, aber habe ich dir mal schnell einen Link geschickt, dass du das mal siehst, dass ich zumindest es eine Quelle existiert zu der Aussage. Wir arbeiten ja sauber bei den Filmnews, weißt du? Wir machen nicht Hörensagen, wir machen mit Quellenangaben.
Ja, ja, ja,
wir machen ordentlich. Okay. Jurassic World, was soll ich sagen? Ich glaube, richtig viele Leute haben draufgehauen auf den Trailer. Mhm. Und Robi ist wieder so, Dinos.
Ja, ich war auch so, dass ich den geguckt habe und dachte, ich bin hin und her gerissen, weil es wirkt ehrlich gesagt eher wie ein Film von Gareth Edwards.
Ist er doch auch.
Genau, ja, ja. Es wirkt wie Godzilla, das erste Reboot. Von der Optik her, es gibt sogar Einstellungen mit diesen bengalischen Fackeln. Das wirkt sehr stark danach. Eine Einstellung, da sieht das so aus wie einer dieser Dinos, wie so eine Kreatur, so ein Mischmasch aus Aliens und Godzilla. Und dann ist natürlich die Prämisse auch so, wo du denkst so, ey, wir haben da noch eine Insel gefunden. Und auf der Insel sind all die Dinos drauf.
Nee, ist das nicht die gleiche Insel, in der Teil 3 spielt? Es gab doch immer die Parkinsel und die Forschungsinsel.
Ja.
Ich glaube, es gab immer zwei Inseln und ich glaube, sie sind auf der zweiten. Auf dem einen war der Park, auf dem anderen waren die Forschungseinrichtungen.
Ich hatte das Gefühl, es ist nochmal eine andere Insel und die jetzt noch gefährlichere Dinos, die zu gefährlich waren.
Okay, die waren irgendwie Isla Nuba, Isla Thorna, ich glaube. Okay, aber gut, werden wir sehen.
Es sieht natürlich, ehrlich gesagt, nicht mehr nach dem aus, was man aus Jurassic Park bisher kannte, aber ehrlich gesagt bin ich ganz glücklich darüber. Ich kann das nämlich nicht mehr sehen. Staunende Leute, die durch die Gegend laufen, vor allen Dingen die hochgestreckte Hand von Chris Pratt, bin ich froh, dass die weg ist. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Und die Erwartungen sind jetzt nicht allzu hoch, aber der Trailer hat jetzt bei mir zumindest nicht totale Abneigung ausgelöst. Ich bin eher ratlos, weil ich denke so, wo wollen die mit dieser Reihe denn jetzt eigentlich hin? So richtig toll ist die Idee jetzt nicht, aber ey, viel schlechter kann es nicht mehr werden.
Und Scarlett Johansson, finde ich, liefert für gewöhnlich ab und Mahershala Ali auch.
Oh, gucken wir mal. Ja,
also
ja.
Ich setze schon auf David Koepp als Drehbuchautoren, so ein bisschen mit so einem Back-to-the-Roots-Faktor.
Also ich bin bei so Darstellern in solchen Franchise-Filmen halt eine Mahershala Ali. Ich erinnere mich an Alita Battle Angel, wo er auch zusammen mit Jennifer Connelly irgendwo am Rand stand. Du wirst jetzt wahrscheinlich denken, der war da drin und ja, der war da drin. Ja, genau, das hat man nämlich vergessen. Und das ist halt das Problem an solchen Filmen. Da ist ja nicht wichtig, wer mitspielt und wie sie spielen. Wir lassen uns überraschen auch da. Wir werden da ja in ein paar Wochen, Monaten drüber sprechen. Heute eine Sache, die können wir gleich mal ankündigen. Der größte Start der Woche, den können wir euch heute nicht präsentieren, weil Captain America mal wieder, es ist mittlerweile ja üblich so, erst einen Tag vor Kinostart der Presse gezeigt wird. Und damit sind wir gemeint. Wir gucken den also erst, heute Aufnahmetag ist Dienstag, wir gucken ihn erst morgen früh. Und ich habe noch keine Kritiken online gelesen. Also das Embargo ist wirklich, da gab es nicht mal eine Premiere oder so. Ich habe nichts zu Captain America gefunden. Bin sehr gespannt, aber man merkt, dass Marvel so ein bisschen unter Druck ist, weil sie alle Stimmen zurückhalten gerade. Wir halten euch nächste Woche auf dem Laufenden. Was haben wir stattdessen gesehen?
Ich gucke gerade mal, ob der Film sogar Mitternachtsvorführung hat, weil dann würden wir den wirklich nur 14 Stunden vor Beginn zu sehen bekommen. Auf jeden Fall ist es sehr knapp. Was wir stattdessen zu bieten haben, ich habe den Film nachgeholt, Boy Kills the World, endlich mal auf Netflix. Hast ja gesagt, ich werde den gucken. David hat mir einen heißen Tipp gegeben, bei dem wir klären müssen, wie heiß der ist, nämlich The Order auf
Ich habe schon deine Wertung gestern gesehen, Robert. Mich kannst du nicht hinters Licht führen.
Ja, das ist, weil du immer so Sneak Peekst. Warum machst du das denn? Das kannst du doch für einen Podcast zurückhalten.
Naja, bei Letterboxd, wenn ich die App öffne, sehe ich ja, welche
meiner... Dann folg mir doch da.
Das kann ich nicht, Robert. Ich kann dir, ich kann das einfach nicht.
Dann habe ich noch Cassandra gesehen. Eine deutsche Serie.
Ich auch.
Wie sich die Deutschen.
Unabgesprochen, ja.
Never ever hast du die zu Ende gesehen. Anderthalb Folgen.
Korrekt, anderthalb Folgen war es. Ich wollte schon nach einer halben ausmachen, aber tatsächlich war Caroline die das so bis zu anderthalb Stunden Marke so durchgehatewatcht hat. Aber mittlerweile gucke ich solche Sachen oder sehe die Thumbnails und denke so, das wird Robert 100 Pro besprechen nächste Woche. Komm, da gucken wir mal rein.
Apropos Hatewatch, wir haben, ich weiß nicht, wer du gekommen bist, ich habe der Bergdoktor, die Folge Hoffnung gesehen.
Habe ich durchgeschaut, ja.
Oh, hast du ganz geschaut? Da musste ich irgendwas bei der Stange gehalten haben, dass du das durchgezogen hast. Oder weil wir es verabredet haben.
Ich bin froh, endlich mal mit dir über den neuen Mel Gibson-Film sprechen zu können.
Nein, können wir nicht.
Warum nicht?
Weil ich vorab den gestern angeklickt, den Stream, und dann stand dieser Stream, das habe ich vergessen dir zu sagen, ist jetzt freigeschaltet ab dem 13. Februar für mich.
What? Aber startet deswegen, der nicht?
Nein, der startet nächste Woche. Da haben wir, da können wir nächste Woche Zeit. Und deswegen habe ich noch When Evil Lurks nachgeholt oder schon geschaut.
Ah, okay, stimmt. Der kommt der auch diese Woche ins Kino?
Nein, übernächste Woche. Oh. Okay. Wir machen so weit, wie wir kommen. Wir haben auch noch The Monkey. Wir haben noch genug für die nächsten Wochen. Wir gucken uns mal durch. So, fangen wir doch mal an mit, wo willst du anfangen? Ich schiele auf den Bergdoktor.
Ich will dir mal was erzählen. Das habe ich gesehen. Weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Das fand ich auf dem ersten Klick nicht uninteressant. Auf dem Kanal von Gronkh ist in den letzten Tagen eine Dokumentation veröffentlicht worden. Die heißt Alles auf Anfang YouTube Deutschland. Und ich war erstmal genauso überrascht wie alle anderen. Was soll das jetzt sein? Im ersten Moment denkst du, ist das jetzt von ihm selbst produziert worden? Was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Und das ist so ein bisschen schon das erste Problem dieser Doku, weil die ist aufgeteilt auf verschiedene Kanäle. Also die erste Folge läuft jetzt auf dem Kanal von Gronkh. Für den 16.02. ist dann Folge 2 angekündigt. Die läuft bei Felix von der Laden auf dem Kanal. Und ich glaube, dann rotiert es weiter. Und das wird dieser Doku.
Wann ist es auf deinem Kanal?
Auf meinem Kanal ist es, das darf ich noch nicht sagen. Bei mir ist die große Abschlussfolge, wo man dann sieht so, okay, das kann aus ehemaligen YouTube-Stars werden. Ja, so sieht's aus.
Von der Bravo in den Brava.
Das muss man sich so ein bisschen zusammenlesen, unten in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Aber in der Doku geht's eigentlich selbst um YouTube Deutschland, die Anfänge so ein bisschen und irgendwie auch nicht. Diese erste Folge hat nämlich ganz viele Fragezeichen bei mir erzeugt, weil es ist ganz viel Gronkh drin zu sehen, aber auch Rob Bubble, aber auch die Außenseiter, aber auch die Space Frogs. Die sind in diesen 30 Minuten zu sehen, kommen zu Wort. Ich weiß nicht, ob du von Steven, mit dem du ja immer noch dicke bist, gehört hast davon, dass mit ihm gedreht wurde. Und ich dachte die ganze Zeit so, wo will diese Doku jetzt eigentlich hin? Weil sie hat eigentlich keinen roten Faden. Der rote Faden ist, dass da irgendwelche Leute von damals, die auch heute noch relevant sind, zum Teil außer jetzt die Außenseiter, die haben sich ja dann irgendwann aufgelöst in der Form, dass die erzählen, wie war es damals. Aber sie erzählen das eher so, ne, für Leute, die so quasi kennen, aber auch irgendwie nicht. Also es ist so ein bisschen hier, wir sind die Außenseiter, wir haben Sketche gemacht. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass wenn du gar keine Ahnung von YouTube Deutschland hast, dann bringt dir diese Doku auch nicht viel bei. Weil sie vor allen Dingen auch, ich dachte so, wenn man so an die Anfänge zurückgeht, dann erforscht man so ein bisschen, wie ist das überhaupt entstanden? YouTube als Plattform, ne? Was ist der Ausgangspunkt? Wie sah das eigentlich in den USA zu diesem Zeitpunkt schon aus? Weil USA hatte ja schon eine florierende Influencer-Landschaft. Das schneidet Robin ganz kurz an, der in der Doku zu hören ist. Und darüber hinaus wird das aber dann nicht mehr vertieft. Stattdessen darf ich dann Gronkh dabei zuhören, wie er erzählt, ja, Let's Plays gab es damals nicht. Und das wird dann auch immer so seltsam überdramatisiert. Also es gibt dann einen Moment, da erzählt er kurz über die Superhomies. Das war ja so ein gemeinsames Reiseprojekt, was er mit Sarazar hatte. Und dann so ein Dröhnen, ja, Zeitlupe. Und dann sagt er, und dann ist das Projekt aber eingestellt worden. Und dann wird aber weitererzählt und du denkst so, was, also ja, ich verstehe gar nicht, woher dieses Drama dann in dem Moment kommt, warum das da reingezwängt werden muss. Ich hätte stattdessen gerne eine Doku gehabt, die mir klarer erzählt, was waren die Zustände damals, ne? Wie hat sich YouTube Deutschland in sich auch nochmal entwickelt, was gab es für Ausprägungen, also auch diese Gruppierungen. Das kann natürlich noch sein, dass es noch kommt. Also ne, es sind auch so Leute wie Aaron Troschke zu sehen, die ja auch für eine bestimmte Art von Content standen. Jetzt in der nächsten Folge ist aber Felix von der Laden dabei. Auch da ist für mich die Frage, wird es jetzt einfach so weitergehen, dass irgendwelche ehemaligen oder heute noch großen YouTube-Sternchen erzählen, wie das damals mal gewesen ist? Weil dann ist das ehrlich gesagt für mich keine besonders guckenswerte Doku. Trotzdem für all diejenigen, die in Nostalgie schwelgen wollen, die können sich halt hier nochmal eine Sammlung ganz alter Videos angucken. Unter anderem, wie haben die Space Frogs von vor 10 Jahren ausgesehen? Aber ich habe das Gefühl, dass du auf YouTube selbst jede Menge Videos findest, weil das gibt's ja an allen Ecken und Enden. YouTuber, die über andere YouTuber Videos machen. Wie war eigentlich die Anfänge von Sami Slimani? Wie sah das erste Video von Hand of Blood aus? Das gibt's überall im Internet. Dafür brauche ich keine hochproduzierte Doku, ehrlich gesagt.
Geht's da auch um Frauen in der ersten Doku? Weil ich habe jetzt nur Männer vernommen, mal kurz so.
Neelam ist kurz mal zu sehen, die mit X Karenina damals noch vor der Kamera saß. Also ganz lange her. Ansonsten habe ich jetzt mich an keine erinnern können. kommt vielleicht noch. Also wie gesagt, könnt ihr mal reinschauen auf dem Kanal von Gronkh. Es nähert sich gerade so der Millionen Klicks. Ich finde es jetzt bisher noch nicht so wertvoll, aber das könnt ihr für euch selber herausfinden.
Okay, David, ich habe mir Boy Kills World angeschaut auf Netflix.
Aber letzte Woche ja schon drüber geredet, ja.
David, erinnerst du dich noch an, ich glaube nach Terrifier 3, bist du dir einen Kaffee holen gegangen am Savini-Platz in Berlin und ich habe draußen gewartet. Und dann kamst du raus und da stand ein Typ da, der meinte, hey, er dreht gerade mit irgendwie in UK mit bekannten Leuten eine Serie und wir hatten ihm Glück gewünscht. Erinnerst du dich an den?
Ja.
Reza, die haben nämlich Schneeflöckchen gemacht, der ja so ein deutscher Film war, der so total einen eigenen Weg hatte. Und dieser Reza, den wir getroffen haben, zusammen mit Arend Remmers, dem Autorin, der auch Oderbuch unter anderem geschrieben hat, der mir immer mal wieder schreibt, die haben beide mit einer Idee von Boy Kills World Sam Raimi überzeugt, dass der Feuer und Flamme ist und als Produzent mit eingestiegen ist. Und dann haben sie diesen Film gemacht und Moritz Mohr als deutschen Regisseur damit reinbekommen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man sich mal überlegt, dass dann, weil ich dachte, wie kommen die denn in der Konstellation an offensichtlich relativ viel Budget und an richtig bekannte Leute wie Bill Skarsgård, Charlton Copley, Jessica Roth oder auch Yayan Ruhian, wenn ich ihn richtig ausspreche. Das fand ich bemerkenswert und wünschte mir zumindest mehr, dass Deutsche mal kreativ zeigen können, wie sie sich austoben. Der Film selbst ist ein ganz schön weirdes, absurdes Abenteuer, was ich aber immer wieder unterhaltsam fand. Und ich sehe Bill Skarsgård wirklich gerne und der scheint eine Freude zu haben, in einer Physis hier in einer Welt, sich ist so eine Rache-Story, er wird großgezogen von einem Schamanen und will die Anführerin einer Herrscherfamilie, die im Battle Royale-Stil einmal im Jahr mit The Culling eine Mordsendung im Fernsehen machen, wo Aufständische aus der Gesellschaft vor laufender Kamera hingerichtet werden und er will diese Anführerin töten, um nämlich den Mord seiner Familie, vor allem seiner kleinen Schwester, zu rächen. Und was dann passiert ist, super viel Action, auch brutale Action. Hier lässt wieder eine Küchenreibe auf jeden Fall grüßen. Und das ist manchmal alles ein bisschen wild. Die Kamera springt oft ein bisschen sehr von A nach B und du siehst auch oft die Stunt-Double. Aber ich mag diese Kreativität, wo Leute einfach Bock hatten, voll reinzuspringen in die Action. Der Film ist sehr auf die Fresse. Die Geschichte ist, schon relativ dünn. Da hätte man sich ein bisschen mehr überlegen dürfen. Es ist kein 111-Minüter. Es wäre eigentlich eher ein knackiger, sagen wir mal 40 Minuten der Film. Aber ich glaube, für diejenigen, die Bock haben auf so voll auf die Fresse, hat er seine Momente. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und ich sehe Bill Skarsgård einfach gerne, der hier als komplett tauber und stummer Mensch so eine Beat-em-up-Voice-Over-Stimme bekommt. Der hat seine eigenen Gedanken quasi in so einem überdrehten, gefühlten Mortal Kombat-Stil, wo dann so finish him. Und der dann im Grunde dann so seine Gedanken auch äußert. So, Punkt. David.
Ja, ich hatte meine Meinung letzte Woche schon gesagt, deswegen, wenn du da mehr Spaß mit hattest, dann geht's dir wahrscheinlich wie vielen, die mir auch geschrieben haben, ich sehe das gar nicht so. Deswegen könnt ihr da ja nochmal reinschauen. Aber wenn wir schon bei Boy Kills World sind und ich letzte Woche Monkey Man dazu als Vergleich erwähnt habe, weil der ähnlich brutal zum Teil ist, dann können wir jetzt ja mit einer großartigen Überleitung über The Monkey sprechen. Einen Horrorfilm basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, die schon mal verfilmt wurde tatsächlich. Das habe ich hinterher noch mal gelesen. Die Kurzgeschichte ist nämlich aus den 80ern und eigentlich, wie typisch für Stephen King, sehr viel mehr Ernst-Horror, tatsächlich ein bisschen gruselig. Die grundlegende Prämisse ist beibehalten worden. Es geht nämlich um einen Affen. Es ist so ein Affen, der so diese zwei, sagt man Schellen? Schellen haben wir früher mal gesagt, aber es sind eigentlich...
Das sind so Bleche, also so diese aneinandergedingst werden.
Ich weiß auch nicht, wie man sie nennt. Das, nennt man die im Kindergarten haben wir Schellen.
Aber der hat doch Drumsticks, der hat doch eine Trommel an den Beinen und der hat auch Drumstick, der sich in der Hand dreht und der hat da Drumsticks in der Hand.
Ah, ja, ja, stimmt. Dann habe ich ja absoluter Schwachsinn erzählt. Ja, nee, es ist ein Affe, der eine Trommel hat, eine Mini-Trommel und immer, wenn er darauf rumtrommelt, passiert irgendjemandem auf der Welt etwas Krasses. Und mit krass meine ich tot. Und da stehen, in der Mitte der Geschichte stehen zwei Brüder, die bekommen von ihrem Vater, der ganz kurz in der Rolle zu sehen, Adam Scott, der den Vater spielt, den Affen quasi an sie übermittelt. Sie erben diesen Affen und
das habe ich nicht zusammengebracht. Ist das wirklich so, dass Adam Scott der Vater ist?
Weil ist
ich
der Vater,
in der Öffnungsszene dachte ich so, das ist irgendwie eine weitere Geschichte, wo der Affe sich so seinen Weg gebahnt hat.
Das habe ich nicht zusammengebracht. Es liegt dann in der Familie und die beiden Brüder finden dann relativ schnell heraus, dass dieser Affe verflucht sein muss. Und das entspinnt sich dann recht schnell in so eine Geschichte, die mit viel Humor erzählt wird, also auch absurd wird, weil gerade die Todesursachen, es gibt da eine sehr spezielle, die hat mit dem Swimmingpool zu tun, wird im Trailer auch schon angedeutet. Da wird man nicht umhin kommen, zumindest zu schmunzeln. Ich fand ihn immer wieder nett, aber das ist einer dieser ganz, ganz seltenen Fälle. Ich habe mich ja sehr auf den gefreut. Das ist ja von Osgood Perkins, der hat letztes Jahr Longlegs gemacht. Und der hat für mich gezeigt mit Longlegs, dass er richtig gut sich darauf versteht, Horror zu inszenieren, weil er Atmosphäre kann, weil er Aufbau kann. Bei dem habe ich immer das Gefühl, dass er diese Anticipation bis zu einem Punkt aufbaut, wo sich das dann auch ohne Jumpscare sehr gut entladen kann, weil er Bilder erzeugt, die zumindest so ein Schaudern über den Rücken schicken. Und hier in diesem Film arbeitet er wieder richtig gut mit Spannung, hat wieder einige Momente, wo ich dachte, oh, das ist seltsam atmosphärisch für einen Film, der eigentlich auf der anderen Seite ja auch völlig abstrus und überzeichnet ist. Es gibt hier eine Einstellung, das ist die allerletzte im Film. In jedem anderen Film wäre das so ein Highlight gewesen, wo die Leute sich totlachen. Aber was ich hier interessant fand bei The Monkey, dass niemand im Kino gelacht hat. Niemand. Ich habe keinen Gelächter. Auch ich habe nicht gelacht. Du hast nicht gelacht. Eve hat den leider nicht gesehen. Der ist ja so ein Kandidat, der sich bei solchen Sachen zu Tode lachen würde. Der lacht ja auch bei Terrifier 3 lauthals, was ich ja gar nicht machen würde und du auch nicht. Das hat mich schon ein bisschen verwirrt. Und es liegt für mich an dem Punkt, dass Osgood Perkins irgendwie mit dieser Mischung nicht klarkommt. Dieses abstruse Überzeichnen und damit eigentlich auch Witzige funktioniert in einem Film für mich nicht so gut, der eigentlich auch gleichzeitig ein atmosphärischer Horrorfilm ist. Und der steht hier irgendwie zwischen den Stühlen. Woran ich mich aber kaum satt sehen konnte, ist Theo James, der hier eine Doppelrolle spielt und beide Rollen richtig gut spielt. Der hat ein richtig geiles Comedy-Timing. Ich dachte so, wo haben sie den denn ausgegraben? Wie ist man auch im Casting-Prozess auf den gekommen? Weil der hat ja solche Rollen bisher noch nicht gespielt.
Mir ist er das letzte Mal richtig untergekommen in der zweiten Staffel von The White Lotus.
Und der war bei diesen Divergent-Filmen, glaube ich.
Da ist er so ein bisschen mit bekannt geworden. Und danach musste er zeigen. Und in der zweiten Staffel von White Lotus hat er so ein bisschen so zwischen den Welten in einem Paar gespielt, wo es darum ging, sich auf der einen Seite irgendwie auf andere Frauen zu stehen, aber nicht zu wissen, ob die eigene Frau einem treu ist. Und da hatte er schon so eine miese, fiese Art, wie ich die ihm gar nicht zugetraut habe. Und da dachte ich schon mal, aha, der hat mehr anzubieten, als jetzt irgendwie so Teenie-Franchise zu bedienen. Und hier dann nochmal anders, weil er eben Zwillingsbrüder verkörpert, als einmal fast schon überdrehter, so ein bisschen mit langen Haaren, übernördeter, sehr auf eine Sache fokussierter und ein anderer überforderter Familienvater. Super weirde Szene, fand ich aber lustig mit Elijah Wood, der kurz auftaucht in The Monkey. Und der bietet hier einfach eine Menge an.
Genau, der füllt diesen Film und seine Rollen aus und das macht ganz, ganz viel für diesen Film, finde ich. Der darüber hinaus eben diese Prämisse, die Stephen King halt in den 80ern erzählt hat, ne, also ein Affe steht hier praktisch für die Unberechenbarkeit des Lebens. Das wird im Film auch einmal kurz angesprochen, dass alle müssen irgendwann sterben und man kann den Tod quasi nicht aufhalten und man kann vor allen Dingen auch nicht bestimmen, wer stirbt. Ne? Also das nimmt dann so Auswüchse, die fast ein bisschen philosophisch wären. Der Film verfolgt das aber nicht. Der bleibt dann dabei, einfach so ein bisschen hilarious zu bleiben. Und das Finale ist dann wirklich arg überzeichnet. Man merkt so ein bisschen, dass dem Film das Budget gefehlt hat. Sonst hätte man das ehrlich gesagt noch ein bisschen größer machen können. Und ein paar der Effekte funktionieren auch so semi, wobei die Todessequenzen eigentlich alle in Ordnung gehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, irgendwas fehlte für mich da, dass ich lauthals lache oder dass ich mich so richtig auf den Film einlasse.
Ja, ich finde schon, dass er manchmal so ein gutes Gespür für absurde Situationen und Momente hat. Allein schon die Eröffnungsszene, das ist so, das, was du letzte Woche an Final Destination mochtest, findet man ja auch auf so eine skurrile Art und Weise so ein bisschen in The Monkey an manchen Momenten wieder. So das Zusammenspielen von merkwürdigen Todessituationen, nur auf unterhaltsam gemacht. Ich hatte in einer Szene dir noch gesagt, guck mal, da hinten die Hommage an Gremlins, und du meintest, wohnt in der Unschärfe stand Don't Feed Them After Midnight, wenn du dich erinnerst, vor so einem Hostel. Ja. Und ich dachte schon vorher, ich krieg irgendwie so Gremlins Vibes. Das fühlte sich wie so ein weihnachtlicher Horrorfilm an, wobei Weihnachten überhaupt keine Rolle spielt, weil das so herzlich blutig ist. Es gibt so überzogene Familiencharaktere und so ein bisschen eine verbaute Komödie in diesem blutigen,
ja, ja.
In dieser blutigen
Lache. Ja, und es ist so anarchisch. Es ist so anarchisch wie Gremlins.
Und ich mag diese Kombination, dass du irgendwie so eine, ein bisschen so eine Scheißegal-Melodie spielt die ganze Zeit mit bei diesem Film. Und das mochte ich. Und der hat auch mit 95 Minuten überzieht das nicht. Also ich bin raus, dachte so, da hat er sich doch einen einigermaßen passenden Rahmen, dass ich nicht rauskam und dachte, boah, das hat sich hier noch ewig hingezogen und so. Ich fand den erfrischend, bin aber auch mit ziemlich wenig Erwartungen rang, weil eben Osgood Perkins, wenn man jetzt Longlegs nimmt, das ist sehr weit voneinander entfernt, aber hat er vorher auch Gretel und Hänsel zum Beispiel gemacht und der ist ja auch nochmal wieder ganz anders gelagert und ich fand das eine schöne Abwechslung.
Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Startet
jetzt habe ich es exakt weggeklickt, die Übersicht.
Nächste Woche startet, ja.
Diese Woche startet was, das muss ich euch empfehlen. David guckt die Sachen ja gefühlt immer schon ein Jahrzehnt vorher auf dem Fantasy-Filmfest so und ich gucke sie dann, wenn sie ins Kino kommen. Hundreds of Beavers, Leute. Das ist ein so skurriler Film. Habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist ein Mix aus Stummfilm, aus Gaming-Quests und aus
Looney Tunes.
Ja, und Cartoons auf jeden Fall auch und auch ein Stück weit Trash. Und es ist ein Typ, der im 19. Jahrhundert in den USA Apfelschnaps auf einer Farm produziert und ihm fackelt aber diese Farm ab. Und er steckt dann mitten im Winter und Tiefschnee, erfriert halb und braucht irgendwie Kleidung und was zu essen. Und er versucht mit seinen wenigen Mitteln auf die Jagd zu gehen, auf Hasen. Und alle Kostüme, es gibt Hasen und Biber und Wölfe und andere Tiere, die sind alle für $10,000 von so einem chinesischen Internetseite bestellt. Die sehen alle aus wie bei Velocipastor geklaut. Und er jagt aber ernsthaft diese Tiere und versucht irgendwie an Kleidung und Nahrung zu kommen. Und es ist dabei so ein skurriler, komödiantischer Faktor drin. Er versucht zum Beispiel mit einem Schneeball einen Berg herunter so einen Hasen zu erwischen. So wie in einem Comic, weil dieser Schneeball, der wird ja irgendwann zu einer riesigen Kugel und er hat vorher für seine Hände so drei Löcher reingemacht, wie eine Bowlingkugel und dann rollt dieser Riesenball über die drüber, aber genau an der Stelle, wo die Löcher sind, standen die und damit sterben die nicht. Und der Film ist voll mit so überzogenen an Roadrunner und Coyote und so weiter erinnernde Gags und einem Hauptdarsteller mit Ryland Brixen, Cold Hughes, der, also das, da musst du schon eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, da 108 Minuten in einem völlig überdrehten, schwarz-weißen 4:3 Format zusammengezogenen Film, diese Geschichte, wie du was jagst, zu erzählen. Und darin gibt es dann noch eine Liebesgeschichte. Und um diese Liebesgeschichte vollziehen zu können, braucht er 100 Biber. Und dieser Titel vom Film kommt nach, ich glaube, 70 Minuten. Es ist so, ich dachte am Anfang, ich habe nicht gewusst, worum es geht. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Und so nach 15, 20 Minuten bin ich aus dem mich freuen und genießen und auch kurz Stopp machen, runter ins Haus gegangen, Gina erzählen, was ich gerade Lustiges gesehen habe und wieder hochgehen, nicht rausgekommen. Das ist extrem viel Liebe in einem Film, der $150,000 nur gekostet hat, 4 Jahre gebraucht hat, um die Kohle zusammenzukratzen. Super spezielles Kino, aber wer da ansatzweise Zugang zu findet, hat, glaube ich, eine richtig, richtig gute Zeit. Ich habe den sehr, sehr gemocht. Hundreds of Beavers.
Das ist mal Kino, das es nicht mehr gibt. Das ist mal Kino, wo ich auch ehrlich gesagt richtig glücklich bin, dass der sogar noch eine Kinoauswertung bekommen hat und nicht einfach auf den Streamern abgeladen wurde. Das ist Kino, wo man die Liebe zum Film noch spürt, wo Leute einfach gesagt haben, wir haben kein Budget, wir haben eigentlich nur handwerkliche Fähigkeiten und sind richtig gut darin, uns Gags auszudenken, die auf die Kamera zu bringen und haben dann aber auch schon ein Verständnis für, wie hat das in der Stummfilm-Ära funktioniert, wie hat Buster Keaton das gemacht, wie haben diese alten Roadrunner und Wile E. Coyote-Sketche funktioniert und das wird hier in einer Frequenz aneinandergereiht, dass man am Anfang erstmal denkt so, what the fuck, wie viele Ideen sind denn hier drin? Ich habe für mich gemerkt, dass die gesamte Laufzeit hält das nicht, also irgendwann...
Ja, das ist wirklich lang.
Irgendwann ist es dann viel und die Charaktere reden halt auch alle nicht, sodass eigentlich, ne, man kann sich daran erfreuen, aber es gibt da, glaube ich, eine Halbwertszeit von der Idee. Trotzdem muss ich sagen, was Kreativeres werdet ihr im Kino dieses Jahr nicht mehr sehen und bei all den Sachen, die wir halt immer wieder auch besprechen.
Sagt ihr, obwohl Flo im März rauskommt.
Ja, aber der ist jetzt auch nicht kreativer. Also der ist... Also
okay, den, ist ja auch egal.
Der ist emotionaler, so, aber der bedient sich ja auch nur an Dingen, die es auch schon mal irgendwie gegeben hat. Aber bei Hundreds of Beavers habe ich das Gefühl, hier wird sich an Dingen bedient, die es 100 Jahre lang nicht mehr gab. So, und das finde ich irgendwie mutig und finde es schön, dass das Anklang findet.
Ich mag auch diese Brücke, die der wirklich zur Gamification so baut. Er steht dann so im Schild und sagt so, für einen Biber kriege ich das, für drei Biber kriege ich das, für fünf das und für zehn das. Und das ist auch so richtig so wie so abstreichen. Und das ist dann wie so, er findet eine Karte, nämlich von einem Fallensteller und wird dann selbst von einem Fallensteller. Und durch diese Karte hast du richtig wie halt wie bei jedem Game, wo du die Map öffnest, in welcher Region musst du was wie machen. Es ist einfach eine super Kombination und dass jemand sich wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt jahrelang nichts anderes als diesen Film, das finde ich großartig. Finde ich ja, großartig. Tut mir natürlich ein bisschen leid für das Umfeld von dem, aber ansonsten, das ist super. So, was haben die Deutschen denn diese Tage so serienmäßig auf Netflix anzubieten? Erinnerst du dich noch, als wir bei Next on Netflix nicht dieses Jahr ich war, sondern im Jahr davor, als wir gemeinsam waren, haben sie über Cassandra schon gesprochen und das damals vorgestellt.
Okay, habe ich auch vergessen. Habe ich hardcore vergessen. Nee, ich bin darauf gekommen, weil ich bei, was war denn? Genau, bei Cinema Strikes Back habe ich ein Video gesehen mit der Überschrift, ist das wirklich das neue Dark? Und ich dachte, oh, das ist ja ein Vergleich. Woher nehmen sie den denn? Ist das, also, ne, wenn man das reinschreibt, basiert das ja üblicherweise darauf, dass überall davon gesprochen wird, dass das der Vergleich ist. Also nahm ich an, dass Leute gerade alle sagen, oh, das ist die nächste Superserie aus Deutschland. Und habe deswegen mal die erste Folge angeklickt und meine Fresse, also mehr und weiter entfernt von Dark geht ja eigentlich nicht. Das hier ist nicht mal in der Nähe. Das ist nicht mal dunkelgrau. Also, nein.
Fertig.
Ey, wie kacke das wieder gespielt ist.
Ich halte sie, wir haben ja noch den Bergdoktor, wart.
Ja,
okay. Ich hole euch kurz ab. Cassandra, sechsteilige Serie auf Netflix, geht um eine Familie, die haben was Traumatisches erlebt und die wollen neu anfangen. In einem Haus, in einem Wald, die Kinder gehen zur, müssen in eine neue Schule, also typische Neuanfangssituation. Der Vater ist Autor. Und in diesem Haus gibt es im Anschluss seit Jahrzehnten schon Smart Home. Und deswegen fährt da so ein Roboter rum mit so einem alten Bildschirm, alles so in einem Retro-Sci-Fi-Look und darin ist der Kopf einer Frau zu sehen, die sich als Cassandra vorstellt. Und überall im Haus gibt es auch Bildschirme, sie kann die Türen verschließen, kann den Herd anmachen, kann ihre Roboterarme durch Werkzeuge ersetzen, um zum Beispiel in der Küche auch Sachen zu schneiden. Und ja, diese KI Smart Home benimmt sich halt nach und nach so ein bisschen merkwürdig, versucht menschliche Beziehungen aufzubauen zu den Kindern, zur Mutter und da scheint mehr dahinter zu stecken. Und das hast du dann, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und das ist auch der wesentlich bessere Part an der Serie. Es gibt eine große Backstory, weil alles, was jetzt mit dieser Familie, die da einzieht, spielt, ist so ein Müll. Und das ist so schlecht gespielt. Aber vor allem der Vater der Familie, müsst euch überlegen, die Serie steht und fällt nämlich mit der Entscheidung, dass diese KI sich oder dieser Roboter ankommt und ihm sagt, ich habe alle deine Bücher gelesen und die sind voll toll und ihm so schmeichelt und er so, oh, das ist ja voll lieb und er baut einfach eine natürliche Bindung zu ihr auf und merkt nicht so, das ist ein bisschen merkwürdiges Verhalten und als seine eigene Frau ihn warnt und sagt, hey, die sagt hier komische Sachen und die will mich so ein bisschen rausdrängen und sie sieht das hier als ihre Familie, sagt er nur so, ach nee, glaube ich nicht und das eskaliert so weit, das ist der schlechteste Vater und Ehemann, den ich seit langem gesehen habe. Also wie kannst du wirklich schreiben und so naiv draufschauen und damit steht und fällt, aber die gesamte Geschichte, dass jemand einfach sagt so, ja, nee, kommt mir alles nicht weird vor, wenn sich so eine Maschine so benimmt und dass auch keiner mal einen Stecker zieht oder ein Kabel durchschneidet oder wenn eine Tür verschlossen ist, einfach in tödlichen Situationen einen Stein oder irgendwas nimmt und eine Scheibe einschlägt. Also keiner tut etwas von dem, was wir alle machen würden, um rauszukommen aus der
Situation. Hast du verstanden, in welcher Zeitperiode das spielt? Weil das Ganze, dieses Haus, das Interieur, wo die Familie einzieht, hat ja so einen Retro-Schick. Sie sagen auch an einer Stelle, ja, damals, guck mal, die hatten damals schon Smart Homes. Und ich dachte, spielt das dann jetzt in der Zukunft?
Nee, das spielt heute, aber es gibt diese ganze Hintergrundgeschichte von Cassandra. Was ist das? Wo kommt die her? Was ist ihre Geschichte? Und die, glaube ich, wird in den ersten anderthalb Folgen nämlich noch nicht so richtig erzählt.
Also es wird kurz angeschnitten, es wird zurückgesprungen in die Vergangenheit. Ja.
Und das ist so, ich würde sagen, 40, 50 Jahre zurück. Das ist mir aus wie 60er, 70er Jahre. Dann die, und das ist auch die bessere Geschichte von der Schreibe, von den Schauspielern. Und ich finde, man sieht bei Cassandra, dass es die Idee für diese Hintergrundgeschichte mal gab. Ja. Und sie sich dann überlegt haben, ja, wie macht man daraus jetzt eine Serie? Wir müssen da und dann kam das alles hinten dran dazu,
das kann
was
gut
keinen
sein,
Sinn ergibt.
Weil das, was in dieser vordergründigen Geschichte erzählt wird mit dieser Familie, das ist halt wirklich so, schon so häufig jetzt da gewesen. Ne, letztes Jahr hatten wir mit Imaginary einen Film, wo so ein Killerbär war, Megan. Wir hatten Big Buck auch schon auf Netflix, diese französische Serie von Jean-Pierre Jeunet. Also dieses Thema KI in einer Wohnung, die dann gefährlich werden könnte. Also krass, wie abgegriffen, dass das mittlerweile ist. Und man hat so manchmal das Gefühl, dass die Deutschen dann irgendwann beschließen, ja, ist auserzählt, aber wir hatten hier in Deutschland sowas noch nicht. Auf Netflix. Lass das auch nochmal machen, weil das ist ja ein Déjà-vu-Moment in diesen ersten anderthalb Folgen gewesen nach dem anderen. Aber sorry, ich kann halt nicht mehr sehen, wie deutsches Schauspiel funktioniert. Ich finde, mittlerweile sieht man ja, dass die Kameras besser geworden sind. Und ich finde, die Crews auch hinter den Kulissen, wenn wir gleich zum Bergdoktor kommen, werden wir das wahrscheinlich wieder nochmal besprechen. Dem kann man gar nichts vorwerfen. Das Talent hinter der Kamera ist häufig noch das Beste. Aber alles, was vor den Kameras sitzt und meiner Ansicht dann nach eben auch der Regisseur, weil also irgendeiner entscheidet ja, das war okay, das ist jetzt der finale Take, mehr brauchen wir nicht. Und das ist ja in der Regel der Regisseur. Manchmal sitzt eben noch der Produzent im Nacken. Aber in den Entscheideretagen wird so viel Scheiße gebaut, dass ich mir ein paar Sachen angucken muss, bei denen ich denke, das wird mir jetzt als das neue Dark verkauft. Da ist nichts interessant, da ist nichts originell und da ist vor allen Dingen nicht mal annähernd die Qualität, die Dark dann auch hatte. Die hatten Premium-Darsteller und Leute, die hinter der Kamera Premium waren. Das ist bei Cassandra weit und breit nicht zu erkennen. Also für mich war das, also ich habe nur anderthalb Folgen gesehen. Das ist natürlich immer, ne, wenn du sagst, hast du sie komplett geguckt? Oder
ja, aber wenn, hat sie von mir 4,5 von 10 Punkten bekommen. Also nee, es wird nicht besser.
Nee, wird nicht mehr besser. Okay.
Die ganze Hintergrundgeschichte, die ist ein bisschen strenger und ein bisschen sci-fiiger. Und das wertet es tatsächlich auf. Und auch böser und auch glaubhafter. Aber da unsere also Schauspieler sind auch besser. Lavinia Wilson als Cassandra und Franz Hartwig als Horst. Ihr Mann. Ja, das ist tatsächlich, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist eine Geschichte über eine Ehe, einen arbeitswütigen Ehemann, eine Schwangerschaft, über Krankheit und auch Verrat und einen Sohn, der sehr introvertiert ist und der da auch letztendlich seelisch misshandelt wird. Da sind die Themen viel härter. Während in der Gegenwartsgeschichte wird ja dann auch noch so eine homosexuelle Ich-suche-mich-selbst-Ebene reingezogen, aber nur, um die Serie langzuziehen und nicht, um es wirklich zu thematisieren. Also ganz komische Entscheidung, was da bei Cassandra rausgekommen ist.
Komm, wir reden mal noch, bevor wir gleich zum Bergdoktor kommen, über was Gutes. Ich habe dir die Tage geschrieben und sagte, Robert, und es passiert selten, dass ich dir schreibe, guck dir das mal an.
Passiert auch selten, dass du mir schreibst.
Das ist wahr. Ich hatte mir die Zeit genommen, weil ich wollte, dass du und deine Zuschauer wissen, dass es einen Film namens The Order gibt, weil den hatte ich da gerade zu Ende geguckt und dachte, das habe ich lange nicht mehr gesehen.
Hast du was über Rassisten gesehen und gedacht, das muss ich Robert schicken?
Genau. Genau, ja, so White Supremacy, wer fällt mir als erstes ein? Robert Hofmann natürlich.
Das ist klar.
Ist ein Thriller der alten Schule. Mhm. Erzähl du.
Geht um Bob, also Robert J. Matthews, der ist schon ein paar Mal thematisiert worden in Filmen. Und es geht um seine Geschichte, der in den 80er Jahren in den USA eine Gruppierung aufgebaut hat namens The Order. Der hat sich selbst radikalisiert innerhalb der Aryan Nation. Und die Turner-Tagebücher sind sein Grundwerk gewesen. Die geben quasi verschiedene Schritte vor auf dem Weg hin zum Krieg gegen alle nicht weißen Menschen. Und diese Schritte will er verfolgen. Da geht es dann über das Anwerben von Menschen, das Ansammeln von Ressourcen und wie man das macht. Und es gab danach immer wieder rassistisch motivierte Täter wie ein Anders Breivik und andere, bei denen immer wieder die Verbindung zu diesen Tagebüchern gefunden wurde. Und hier in The Order wird genau diese Geschichte genommen und demgegenüber ein fiktiver FBI-Agent, gespielt von Jude Law, genommen, der eigentlich ein bisschen runterfahren will in einem kleinen Ort in Idaho, weil der selbst mit seiner Familie, die hat an die Wand gefahren, gesundheitlich ist er nicht mehr fit und stößt aber auf diese Aryan Nation und das kitzelt den und da kann der nicht anders als diese verschlafene FBI-Behörde wachzurütteln, zu sagen, Leute, das geht nicht, was hier passiert. Und dann geht's mitten rein in so eine gefährliche Jagd nach einer Gruppierung, die zu allem bereit ist und auch bis an die Zähne sich bewaffnen kann und ihrer Ideologie folgt. Das ist die Order, damit ihr erstmal wisst, was ihr euch erwartet. Und ich kann mich nicht erinnern, Jude Law, wann ich den zuletzt so gut gesehen habe. Also der ist brutal gut in The Order und auch,
aber
Nicholas,
auch Nicholas Holt
als Gegenstück. Ja. Beide, aber bei Nicholas Holt habe ich so, weißt du, durch Fury Road und immer wieder schon auch so mit so einem, da kann ich so einen Wahnsinn und obwohl es gibt da auch eine ganz andere Art, wie der als Rattenfänger in so einer Predigt erstmal mit Stille im Raum die Kamera stehen bleibt und nachdenkt. Und ich dachte so, als Schauspieler ist das so schwer, mit 100 Statisten ringsrum einfach erstmal Ruhe wirken zu lassen und den Raum zu schaffen, einfach nur, weil einer steht und alle sitzen. Und ich dachte, krass, das ist Schauspiel. Schauspiel ist in diesem Moment, wenn du nichts sagst, diese Aura erzeugen zu können. Aber auch Jude Law, ey, es gibt eine Szene, wo der sich blutige Hände mit Dreck von der Erde reinigt. Ich denke so, krass, das ist genau so ein Bild, dieser Dreck und Steine und Blut, die sein Inneres widerspiegeln. Und der Film ist immer wieder auch voll mit Action, wo die Kamera einfach mal stehen bleiben darf. Leute springen über Zäune, Leute rennen, wie sie rennen. Da wird nicht schnell mal hin und her geschnitten und schnell auf die Beine, um es irgendwie schneller und hastiger und explosiver zu machen. Und dadurch wird das echt und nahbar. Und die ganze Zeit war ich bei The Order nicht angespannt, aber ich fand das so spannend und so nah dran erzählt. Und ich mochte die gesamte Besetzung. Und das
war eine Überraschung, ne?
Weil du auch sagst, alte Schule, es fühlt sich wirklich an, und damit komme ich halt manchmal nicht klar. So wie du Carry On mochtest oder ich jetzt The Order, es ist ja irgendwo nachweislich, kann man nicht sagen, man hätte das verlernt oder so ist Kino jetzt oder so macht man Filme. Nein, diese Machart ist ja nicht verloren gegangen und auch das Wissen über dieses Handwerk offensichtlich, sonst würden ja diese Filme nicht existieren und alle wollen mehr davon. Und warum kommen die nicht? Oder sie kommen vielleicht bald.
Ja, ich glaube daran nicht. Ein Film wie The Order, das habe ich auf Letterboxd in meiner Kritik geschrieben, das ist genau die Sorte Film, über die man spricht, wenn man davon redet, dass solche Filme heute A, nicht mehr wirklich gemacht werden, aber sie kommen auch vor allen Dingen nicht mehr ins Kino. Sowas wie The Order wäre sowas wie, ein Vergleich, den ich gezogen habe, war Mississippi Burning mit Willem Dafoe und Gene Hackman, der auch erzählt von zwei Cops, die, also nicht Aryan Nation, da ist es der Ku Klux Klan, wo sie ermitteln, aber dieses aufgeladene Amerika, ne, hinter den Kulissen, also statt abseits von schönen Städten wie New York und LA, wird mal erzählt auf dem Lande. Da wird dieser American Dream dann verkehrt zum American Albtraum, weil du da ja dann auch konfrontiert wirst häufig in solchen Filmen mit fanatischen Christen, mit fanatischen Nazis, mit fanatischen was auch immer, ne? Also man kann es fast als Backwood Horror bezeichnen. Nur, dass das ja keine klassischen Horrorfilme sind. Trotzdem habe ich bei so einem Film wie The Order immer so ein unbehagliches Gefühl, was ich eigentlich eher so von richtig starken Thrillern oder Horrorfilmen kenne. Weil das ist so der eigentliche Horror, zu sehen, was hinter den Kulissen zum Teil los ist. Das ist natürlich nicht nur beschränkt auf irgendwelche Kleinststädte in den USA, wird wahrscheinlich auch irgendwo in Deutschland oder was auch immer, wo auf der Welt solche fanatischen Zellen geben von Kulten, und ich finde das aber wahnsinnig spannend, wie mit diesen Themen dann umgegangen wird, dass hier in diesem Fall das auch nicht zu Tode erklärt wird. Also es gibt zum Beispiel einen Punkt, der wird so ein bisschen angeschnitten. Was ist eigentlich mit der Familie von Jude Law? Der Film beginnt mit einer Sprachnachricht an seine Familie und danach widmet sich der Film diesem Thema nur noch so am Rande. Und ich als Zuschauer muss mir erschließen, was ist denn eigentlich mit seiner Familie? Und das fand ich mal so angenehm, dass mir das nicht aufs Brot geschmiert wird. Und das erinnert eben auch an diese alten Thriller. Irgendwo ist das verloren gegangen, das Verständnis der Studios, dass das Publikum sowas mag. Auf Amazon Prime war da jetzt die Tage, als ich noch den geschaut hatte, auf Platz 2. So, ich kann ja immer nur hoffen, dass so Signale auch gesendet werden vom Publikum, auch weil wir das dann den Leuten empfehlen und sie das mehr gucken, dass irgendjemand merkt, ah ja, ja, aber im Kino landet es dann irgendwie trotzdem nicht, weil das ist jetzt mittlerweile, wird aufrechterhalten für die große Franchise-Mühle und kleine Filme. Ich habe in meinem Oscar-Video ja auch darüber gesprochen, dass so ganz viele Filme, sowas wie Das Schweigen der Lämmer, ist ja auch ein ganz klassischer Horror-Thriller. Wer weiß, ob sowas heute noch landen würde im Kino, weil ne, im Kino hast du entweder ganz krass Indie oder Franchise. So, und dazwischen findet nicht mehr viel statt. Das bemängeln wir jetzt, seit wir den Podcast machen, seit 4 Jahren. Und das ist dann einfach krass, wenn man sich die Order anguckt und denkt so, das wäre in den 90er Jahren einer der Hits des Jahres gewesen. Das wäre an den Kinokassen gut gelaufen. Schauspiel ist toll, die Art und Weise, wie gefilmt wird, ist toll. Justin Kurzel hat ja in der Vergangenheit mit seinem Kameramann Adam Arkepar, der macht großartige Bilder. Ich leck mir ja immer noch die Finger nach seinem Macbeth mit Michael Fassbender, der hat den zusammen gemacht, was in Macbeth für Bilder sind. Ist absolut irre. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Dann hat er ja Assassin's Creed gemacht. Das lief nicht so gut. Aber nach Assassin's Creed und nachdem er dafür so ein bisschen abgewatscht wurde, hat er noch mal ein paar Filme gemacht, die gehen in diese Richtung von The Order. Und das hier ist für mich sein bisher bester Film. Wieder tolle Bilder. Man muss sagen, das Einzige, was ich dem Film ankreiden möchte, ist, dass so vieles so bekannt wirkt. Also er macht vieles von dem, was man eben schon kennt. So ist immer schwierig, kann man den Film dafür kritisieren. Ne? Er will da offenbar eine Zeit evozieren, die schon eine Weile vorbei ist und die es nicht mehr gibt. Und eben sowas, wenn man sowas wie Mississippi Burning und als Vergleich nimmt, dann kommt das dem schon sehr nah. Trotzdem hatte ich das Gefühl, der kann für sich alleine stehen. Ich ärgere mich fast, dass ich dem nur 3,5 Sterne gegeben habe, weil eigentlich wäre da noch ein halber Stern mehr drin gewesen, je länger ich den jetzt sacken lasse.
David, du kannst auch Sachen ändern.
Nee, jetzt habe ich, also auf YouTube ja nicht, da habe ich den auch besprochen. Da ist es ein Template. Was soll ich denn jetzt machen, Robert?
Also ja, einfach.
Nächstes Mal einen Tag länger drüber nachdenken.
Dich entwickeln. An zu sagen, weißt du was, ich mag den mehr, als ich vorgestern dachte.
Aber egal, also trotzdem kann man ja sagen, ey, guck den, das ist voll meine Empfehlung gerade, toll.
Wo hast du denn den entdeckt, weil ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt. Wo wusstest du denn, dass der kommt?
Ich habe den gar nicht entdeckt, der wurde mir angezeigt und ich dachte, Jude Law, The Order, das klingt wieder nach so einem Ding, das ich nicht gucken will. Oh, keine Serie, Gott sei Dank, schauen wir mal rein. Oh, Justin Kurzel, aha, nicht uninteressant, Trailer angeschaut, gedacht, und dann angemacht. Einfach so.
Nice. Ja. Selbst ist der David. David, weißt du, wenn ich manchmal in meiner Höhle bin und nach Steinen suche und auf dem Weg raus ausrutsche und schwer stürze,
ja,
dann bin ich froh, wenn da ein Doktor kommt.
Ja. Und mich, aber du sagst vorher noch, aua, Mann.
Und mich am Berg rettet.
Ey, wir brauchen einen Namen für die Kategorie und wir brauchen vor allen Dingen einen Jingle. Wir brauchen sowas,
okay.
David und Robert, sie gucken schlechte Serien aus Deutschland.
Nein, das nicht. Wir können dann, vielleicht entdecken wir Dinge. Wir müssen sagen, Deutsche gucken Deutsches.
Deutsche sagen, gucken Deutsches.
Genau.
Sehr schön. Im aktuellen politischen Klima finde ich, Deutsche gucken Deutsches mein Lieblingstitel für so eine Kategorie. Deutsche gucken Deutsches. Ja, wir haben auf deine Empfehlung habe ich mir angucken müssen, Der Bergdoktor, die Folge heißt Hoffnung.
Ja, sie wurde mir angekündigt mit, die macht was mit einem so, vor allem wenn man Kinder mag und so.
Wer hat das gesagt?
Ich muss meine Freunde auch schützen vor öffentlicher Vorstellung.
Ja gut, also sie macht auf jeden Fall was mit einem, spätestens wenn man das Gefühl bekommt, ausschalten zu wollen. Wobei ich ehrlich gesagt muss, es war so ein schräges Gefühl, was ich bei Der Bergdoktor hatte, weil ich schon dachte, ich verstehe, warum Leute das gucken. Weil die Naturaufnahmen...
Habe ich auch gesagt.
Sie scheinen so einen internen Timer zu haben, auf dem drin steht so, also 12 Minuten sind um, jetzt brauchen wir wieder mal einen Drohnenschuss von irgendeiner ganz krassen Region, wo gerade sich Nebel durch so ein Bergtal durchschiebt und du denkst so, boah. Und Kali und ich sagten wirklich fast zeitgleich, da will ich wohnen. Und das Haus vom Bergdoktor, auch boah. So. Also alles ist hier echt krass, bis auf die Klinik, in der sie da sind. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und der Rest ist auch so schwer fragwürdig. Aber also wenn es dir um Naturaufnahmen geht und wenn du denkst so, ey, so ein charmanter junger Mann, so ne, wenn du so 85 bist, so ein charmanter junger Mann, der da Fälle löst. Und meine Frau hat mir auch was Lustiges erzählt. Der Hauptdarsteller heißt, wie heißt denn der? Irgendwie Siegel. Hab ich schon wieder vergessen.
Okay, weiß ich auch nicht.
Sie hat auch schon mal den Bergdoktor gedreht. Und sie meinte, das ist jetzt ewig her, bitte nicht danach suchen. Und dabei hatte er, der Hauptdarsteller, der den Bergdoktor erzählt, ihr eine witzige Story erzählt. Der bekommt nämlich ganz, ganz häufig private Nachrichten auf Social Media und per E-Mail, wo Leute ihm schreiben,
mit Krankheitsbildern.
Sie haben folgendes Wehwehchen, ob er sich das mal angucken könnte und ob er irgendwelche Tipps hätte. Also die nicht verstehen offenbar, dass er kein echter Doktor ist. Also dass das keine Dokumentation über ihn ist. Ich dachte, das ist ja krass. So, und dann ist natürlich die Frage, warum wird das so häufig geguckt, nicht mehr relevant? Weil wenn völlig verschwimmt, dass dieser Bergdoktor nicht ein Bergdoktor ist und diese Geschichten, die so hoch banal sind, die da zum Teil passieren. Also es war nämlich genau das, was ich aus diesen Serien auch von früher noch kannte und was man immer so in Zusammenschnitten sieht. Da stehen dann so zwei Leute da, die nicht wirklich erklärt werden. Klar, wir sind jetzt in Folge 1 Million.
Man muss auch sagen, David, wenn wir jetzt in jedem Satz sagen würden, David, weißt du noch? Und David, mein Robert. Bester David.
Ich hatte
David, du wirst es kaum glauben. Jede Figur, der Vorname jeder Figur wird in dieser Einfolge 5 bis 10 Mal gesagt. Was ist denn los?
Ich glaube, das ist vertraglich festgelegt, dass die Drehbuchautoren verpflichtet werden, diese Namen immer wieder reinzuschreiben für den Teil der Zuschauerschaft, die vergessen hat in den letzten 5 Minuten, wie die Figur heißt. Oder vielleicht für Leute, neue Leute, weil die sprechen sich immer so an. Alexander, ich hab dir doch schon mal gesagt, dass Jürgen nicht der richtige Typ für Rolf ist. Also so sprechen die auch miteinander.
Stehen ich mochte auch, Leute, wie Josie im Bett liegt und sagt, lach doch mal, ihr seid doch seit kurzem verlobt.
Ja. Und es gab auch dieses eine Gespräch, das war so eine Subplotline, die sich durch diese Handlung zog. Da standen immer so irgendeine Frau, Carly meinte, mit der hat sie schon zusammengespielt, da war sie noch 7, die ist offenbar seit 1000 Jahren jetzt auch in dieser Serie drin. Die ist jetzt erwachsen geworden und die hat ein Jobangebot bekommen. Und das will sie aber nicht annehmen. Warum, habe ich nicht verstanden. Es war auf jeden Fall ein Riesendrama, weil sie erst noch zu ihrer Oma geht und dann mit irgendeinem anderen Mann noch spricht. Und die sagen dann so, aber Jürgen, Rolf hat doch gesagt, dass Josie das nicht durchhält. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich zu Cassandra gehen und das mit Mike klären? Und er sagt dann, aber nein, Cassandra, Josie hat doch gesagt, dass Rolf nicht mehr, und du denkst, wer sind diese Namen? Warum ist es hier eigentlich alles gerade vollkommen egal? Also was, worüber reden die denn überhaupt? Und du merkst, das ist so der Füller, der diese Folgen auf, ich habe gestern raufgeguckt, der ist so, oh Gott, 88 Minuten. Nach 45 Minuten habe ich das erste Mal geschaut, weil so da passierte etwas, wo ich dachte, okay, der Bergdoktor ist jetzt hier schon dabei, den Fall zu lösen. Es ist ja offenbar so, dass es so eine fortlaufende Geschichte gibt, die eingewoben wird, aber es gibt immer den Fall der Woche.
Ja, du, die nächsten Folgen heißen auch die Entscheidung Teil 1 und die Entscheidung Teil 2. Ich nehme an, mit Josie, da passiert was, aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Josie ist die Tochter oder?
Ja, ich glaube, die Tochter, die da im Bett liegt und der es ganz schön übel geht am Ende von Hoffnung.
Ja. Ja, aber wem es nicht so übel geht, ist das kleine Mädchen. Ist nämlich am Anfang lernen wir ein kleines Mädchen, dessen Namen ich schon wieder vergessen
Tamara.
Habe. Tamara, genau. Tamara fällt hin. Tamara fällt aber nicht nur hin, sondern sie bricht sich dabei den Arm.
Wir
und sagt
sowas.
Dann,
wer bricht sich denn beim Hinfallen den Arm?
Ja, nicht so Menschen. Das sind nur die absoluten Trottel. Und sie liegt dann da und sagt, aua, Mann, no. Und dann kommt der Bergdoktor aber auch schon und sie hat aber schon wieder einen flotten Spruch drauf und hier wird alles mit so Nichtgefühlen. Es gibt irgendwann den Punkt, da stellt sich dann heraus, das Kind hat eine viel krassere Krankheit. Aber unser Bergdoktor als einziger auf dem Planeten hat er etwas gesehen. Es könnte sich nämlich um eine Fehldiagnose handeln. Und sorry für alle, denen ich jetzt den Bergdoktor spoilere. Es wird sich natürlich innerhalb der 88 Minuten herausstellen, unser Bergdoktor rettet den Tag. Und dann kommt er zu der kleinen Tamara und ihrer Mutter, die vorher Traumatisches durchgemacht haben. Es wird alles hochgespielt. Und dann sagt er, es war eine Fehldiagnose. Und beide so, oh, ja, na dann können wir jetzt ja wieder. Und ich dachte so, okay, das ist eure Reaktion? Das, also generell die ganzen Sachen.
Auch Mark Keller geht ans Telefon.
Mark Keller, so oh.
Der nimmt das Handy ran, es klingelt, er geht ans Handy und sagt, eine Viertelsekunde später, was? Blinddarmdurchbruch? Ja,
ja. Bei Mark Keller muss man fast dankbar sein, dass das ZDF gesagt hat, komm, wir sind nette Leute, wir behalten den Mark hier noch da. Der kriegt doch sonst keine Beschäftigung mehr. Lassen wir den mal machen. Der wirkt so ein bisschen wie, sorry, wenn jetzt Mark Keller oder irgendjemand anderes zuhören, aber er wirkte auf mich so ein bisschen wie so ein Typ aus so einer Hamburger Rotlicht-Doku. Ne? Einer von diesen Luden, die dann so auch so mit so einem Gang so laufen und er hält das Telefon auch so ein bisschen wie Jason Statham in seinen Actionfilmen, wenn er telefoniert, dann der Arm geht so weg und er telefoniert so, ne, und so, was sagst du gerade? Die Tamara, der geht's nicht so gut. Einmal hält er so einen Arztbogen in der Hand und dann dreht er sich so, es ist also das Knie, Schatz. Und das
Warte, ich möchte noch diese Arztbogen, möchte ich sagen, die Kameraeinstellung ist im Profil am Anfang und auf diesem Heft, da steht Fettlabor. Ja,
ich finde auch super, wo Josie sagt zu den beiden, zum Bergdoktor und seiner Frau, Ex-Frau, ich habe auch das nicht verstanden, geht euch doch mal ein Eis holen. Umschnitt, die beiden sitzen in einem Eiscafé und beide haben einen Eisbecher bestellt, riesengroß. Und du denkst, oh, da hat das Ausstattungsdepartement aber richtig blicken lassen. Aber sie beide sind so emotional mitgenommen, dass sie diesen Eisbecher nicht essen. Das sagt die Frau dann auch irgendwann. Oh, wir haben keinen Bissen runterbekommen. Ich dachte so, und deswegen habt ihr nicht ein kleines Eis bestellt, sondern den größten Eisbecher, den sie im Laden haben.
Aber sie muss dann weg
zu einer
Vorstandssetzung. Und Schnitt auf später, er sitzt mit dem Schirmchen aus seinem Becher so kreisend nachdenklich auf so einer Bank. Ja,
das macht er ganz häufig so. Und dann macht er so den Kopf so, so gegens Haus, lässt er den Kopf nochmal so sacken.
Ich finde auch geil, wie wenig Privatsphäre die Patienten haben. Er sitzt halt so bei anderen Leuten und redet so über die Schicksale mit Vornamen von den Patienten.
Ja, ja.
Ja, ich habe da die Mutter und die Tochter und die hat das nicht so, what the fuck, Mann, ich will mich bei dir gar nicht behandeln lassen, wenn du das allen erzählst.
Arztgeheimnis.
Und ganz ehrlich, wenn wir in diesem Land so viele Ärzte hätten, die jedes Mal, wenn irgendwelche Patientin gerade was hatte oder ein neuer Wert kam, in die Klinik rennen, auf die warten, auf das Zimmer gehen, wir hätten überhaupt keine Pflege- oder Gesundheitssystemproblem.
Ich dachte auch, was ist er für ein Arzt? Also er wird gleichermaßen gerufen als Ersthelfer, wenn sich irgendein Mädchen eine Klippe runterstürzt. Dann ist er aber auch jemand, der Operationen und eine Biopsie durchführen kann. Dann kann er aber auch jeden Arztbrief lesen und hat sofort im Blick, oh, das könnte eine Fehldiagnose sein. Also ich habe gar nicht verstanden, was er für eine medizinische Ausbildung hat. Er hat offenbar alle gleichzeitig gemacht.
Er ist Bergdoktor. Alles, was im Berg passiert, David.
Okay, ja krass.
Alles, was im Berg passiert.
Alles, was im Berg passiert. Also ich muss sagen, es gab so ein paar Darsteller, bei denen ich dachte, uiuiuiui. Mark Keller war wirklich krass. Also das wirkte wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ihn. Der Bergdoktor selbst war ganz okay.
Ja, fand ich auch.
Seine Frau durfte immer nur so angestrengt gucken oder von
seine,
links
seine
oder
eine
rechts.
Ärztin, diese blonde Kollegin, die ist auch nicht schlecht.
Ja.
Und das Mädchen ist völlig drüber, aber auf die Dauer habe ich mich daran gewöhnt, dass sie so drüber ist.
Nee, das Mädchen war furchtbar. Das fand ich. Es gibt aber noch ein anderes Mädchen, die so Liebesproblemchen hat. Die war wiederum ziemlich gut.
Seine Stieftochter.
Ah ja, ich habe
die
Zusammenhänge
nicht so gern. Nee, warte mal, ist das Stief? Ja, die auf jeden Fall. Ey, wurdest du auch, ich meine, du hast ja so ein bisschen Süddeutschland-Adern. Wurdest du jemals mit einem Traktor zur Schule gebracht?
Mann, ich habe in München gelebt. Also wenn du irgendjemanden findest, der
David,
in München mit einem Traktor zur Schule gebracht
beim
wurde,
Bergdoktor
dann...
Bergdoktor ist die Welt noch in Ordnung. Alle sind übrigens weiß. Die ganze Folge lang. Es gibt eine Asiatin am Ende, die guckt durch ein Mikroskop und die sieht aber nach Stock-Footage aus.
Ja, ey, deine Frau hat das geschrieben und dann habe ich nochmal genau darauf geachtet, das ist hundertprozentig Stock-Footage. Das ist auf jeden Fall keine gedrehte Szene vom Bergdoktor. Also es ist immer wieder, dachte ich so, was die Departments machen, die Ausstattung und vor allen Dingen Kamera und so, das ist gar nicht schlecht. Am Anfang in der Höhle werden zum Beispiel 2, 3 Einstellungen gefunden, wo ich dachte so, oh, das ist ganz gut runtergefilmt. Es hat Color Grading, da wird Zeit reinfließen in diese Produktion. Es gibt dann aber auch wieder andere Sequenzen. Ne? Der Bergdoktor läuft einmal ganz am Ende zum Beispiel die Mutter hinterher. Er sagt so, wollen wir nicht wirklich nochmal gucken, ob das Kind nicht vielleicht fehldiagnostiziert werden sollte. Sie sagt nichts, er verlässt den Raum und dann schreitet die Frau aber so raus. Wenn man jemandem hinterherläuft, dann ist man in so einem Lauf, ne? Und dann bremst man ab, weil man dem anderen ja hinterhergelaufen ist. Aber sie schreitet einfach so raus. Und das sind Regiefehler, ganz klare Regiefehler. Und auch hier muss ich sagen, wie bei Cassandra, den Teams hinter der Kamera kann man gar nichts vorwerfen. Also weil da wird Deutschland immer besser gefühlt. Aber diejenigen, die es besser wissen müssten, die können es irgendwie gefühlt nicht. Und deswegen,
und ich sag dir, ich sehe das ja, wir haben jetzt Berlinale, ist jetzt wieder Medienboardempfang am Wochenende und so. Und man merkt es jedes Mal, dass ich finde, vor der Kamera, die Leute haben eine künstlerische Anspruchshaltung, die ganz oft nicht mit dem Handwerk einhergeht.
Ja, mit dem, was man dann zu Gesicht bekommt.
Es hat mich schon immer gestört, dass so Schauspiel in Deutschland, das ist so Kunst und Filme und du drehst das und alle reden drüber, haben sie den Drehtag oder den, ach mit dem und wie toll man ist, statt sich mit der Kunst selbst auseinanderzusetzen, in allererster Linie und den Figuren. Die gibt es auch, diese Schauspiele, aber halt in einem Verhältnis, dass es zu wenig ist. Aber ich finde, Deutsche schauen Deutsches, Arbeitstitel, brauch eine Fortsetzung.
3 von 5 deutschen Flaggen, sage ich da. ich weiß gar nicht, was man sowas geben. Also ich muss sagen.
So auf Halbmast, wir können so einen Mast quasi, wie hoch man hier am Mast ist. Die Flagge.
Ich weiß nicht, würde ich sowas empfehlen? Nein. Wenn Leute sagen, ich habe.
Würdest du es deinen Eltern oder Großeltern empfehlen? Das ist doch die Frage.
Ja. Also weil dafür ist es Schauspiel zu okay, gerade der Bergdoktor selbst ist sehr sympathisch. Ich finde auch Mark Keller da zu sehen, ist fast so, das macht doch am meisten Spaß. Wann immer Mark Keller im Bild zu sehen war, dachte ich, yes, da ist er wieder. Oh, was macht er jetzt wohl als nächstes? Ah, da ist er schon wieder, Jason Statham. Toll. Und darüber hinaus eben die Optik, die ist echt nicht schlecht. Also man kann auch da sehen, was im Fernsehen, die Sachen werden zum Teil teuer produziert. Und da hätte ich Schlechteres
von
erwartet.
Von unseren Gebühren, David.
Yeah, geil. So, jetzt weiß ich, was ich da eigentlich immer finanziere.
So, der Bergdoktor. Ich finde, wie ist denn jetzt der Prozess, dass wir rausfinden, so in 3, 4 Wochen, was das nächste wird?
Wollen wir das die Leute entscheiden lassen, dass wir unten in den Kommentaren gucken, bei Spotify oder was sie dir auch immer schreiben? Was
zum Beispiel.
Wir hatten ja Vorschläge letztes Mal schon, aber hier jetzt könnt ihr nochmal konkrete Vorschläge
nennen.
Wir
haben übrigens einige Leute geschrieben, dass sie die Folge gefunden haben von Autospoiler. Ich glaube, es ist Folge 3 und genau darauf geachtet haben, wie dein Gesicht wirkt. Und sie meinten, ja, man kann erkennen, dass es ihm sehr schlecht geht an dem Tag.
Ja. Das war's.
So, haben wir's? Ja, das haben wir.
Nächste Woche Captain America.
Captain America, When Evil Lurks und
Flight
dann schauen wir
Risk.
Mal. Flight Risk. Wir haben also volles Programm. immer, immer vorbereitet im Anschlag für euch. Wir könnten auch mal über Emir Perez Absturz sprechen nächste Woche vielleicht, wenn wir Lust haben. Wir gucken mal. Bis dahin, liebe Leute, tschüss. Macht's gut und tschüssi.